Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gewalt, Drohungen, politische Ablehnung. Feminismus als Feindbild. Eine Sendung von Barbara Schmidt-Matern.
Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau in zwei Shisha-Bars 9 Menschen erschossen. Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff 2 Menschen erschossen worden.
Bei einem Terroranschlag auf 2 Moscheen in Neuseeland sind mindestens 49 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden.
Nach der Todesfahrt eines 25-jährigen Kanadiers in Toronto bleibt die Frage nach dem Motiv weiter ungeklärt.
Sie hören Musik mit frauenverachtenden Texten und drehen Videos, die keinen Zweifel an ihrem Fanatismus lassen. Dann schreiten sie zur Tat. Die Täter sind Rechtsextremisten. Alleinstehende Männer, Mitte 20 oder Anfang 40, die Muslime und Juden verachten. Und Frauen. Ein Motiv, das häufig übersehen wird, obwohl es nicht neu ist. Der Hass auf Frauen steht schwarz auf weiß in sogenannten Manifesten der Attentäter. Aber auch in rechten Chatgruppen im Internet oder zuletzt in den Drohbriefen des sogenannten NSU 2.0, die sich überwiegend an Frauen richteten. Dennoch liegt in der politisch-medialen Auseinandersetzung der Fokus meist woanders, meint die Wiener Politikwissenschaftlerin Judith Götz.
Grundsätzlich ist es so, dass die Vorstellung von Rechtsextremismus oder auch Rechtsterrorismus sehr stark geprägt ist von den ideologischen Komponenten Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und Frauenhass, Abwehr von Gleichstellung, Antifeminismus, Sexismus nach wie vor total unter den Tisch fällt, wenn beispielsweise die Medien darüber berichten oder wenn es politische Auseinandersetzungen damit gibt.
Das änderte sich erst in diesem Sommer, als die Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei in Hessen und Berlin, aber auch eine Bundestagsabgeordnete, eine Anwältin und viele andere Frauen in Deutschland Mord- und Vergewaltigungsdrohungen erhielten. Dass dieses Mal auf einen Schlag Dutzende Frauen zur Zielscheibe wurden, erregte Aufmerksamkeit. Dabei hatte Monate zuvor schon der Attentäter von Halle in einem Video erklärt, der Feminismus sei Schuld an sinkenden Geburtenraten und das wiederum Ursache für Massenmigration, wie er sich ausdrückte, um dann Juden die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Die explizite Frauenfeindlichkeit hat der Täter ja selber als Motiv auch mit angegeben,
erklärte Anne Helm, Mitglied der Linkspartei, im ARD-Fernsehen kurz nach dem Terrorangriff auf die Synagoge in Halle.
Da spielt der Hass auf Frauen und Feminismus eine große Rolle. Und auch das ist ein Tatmotiv, was noch bisher nach meinem Empfinden zu wenig beleuchtet worden ist, was aber auch in Übereinstimmung ist mit Tätern vorher.
Zum Beispiel mit dem 29-jährigen Australier, der im März 2019 2 Moscheen im neuseeländischen Christchurch stürmte und 51 Menschen erschoss. Er wurde nun zu einer lebenslangen Haft ohne Bewährung verurteilt. Auch er bezeichnete den Feminismus als Ursache für sinkende Geburtenraten im Westen. Anne Helm kennt solche Parolen. Die Linkspolitikerin, die seit kurzem Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus ist, engagiert sich seit Jahren gegen rechte Gewalt. Zwar sind die Todesopfer in der Mehrheit Männer, doch Frauen geraten immer öfter ins Visier.
Eine Entwicklung, die den Soziologen Andreas Kemper nicht überrascht. Er beobachtet seit langem Positionen in der neuen Rechten.
Wo gesagt wird, Gewalt ist männlich und das ist gut so und wir brauchen mehr Gewalt und wir müssen uns zusammenschließen, um halt diesen verweiblichten, dekadenten Mainstream, den wir haben, mit Gewalt zurückzudrängen.
Solche Anfeindungen kennt die linken Politikerin Anne Helm. Auch sie erhielt Ende Juli rechtsextremistische Drohbriefe. Helm richtet den Blick auch über Deutschland hinaus. Über den Terroranschlag in Christchurch vor anderthalb Jahren sagt sie:
Dahinter steckt eine Verschwörungstheorie, die tatsächlich relativ weit verbreitet ist. Nämlich, dass eine sogenannte jüdische Finanzelite, die die Welt regiert, sich den Feminismus am Reißbrett ausgedacht hat, um Frauen, im Besonderen weiße Frauen, dazu zu bringen, weniger Kinder zu bekommen, um sozusagen die weiße Rasse oder was man dafür hält, zu zerstören und einen Genozid an den Weißen zu verursachen.
Dieses Lied beschreibt die Tat des Toronto-Attentäters von April 2018. Der damals 25-Jährige tötete 8 Frauen und 2 Männer. Der Prozess gegen ihn soll im November beginnen. Der Attentäter hatte seinen Amoklauf kurz nach der Tat als Rache für jahrelange Zurückweisung durch Frauen begründet und erklärt, er gehöre der sogenannten Incel-Bewegung an. Das Akronym steht für Involuntarily Celibate, also für Männer, die unfreiwillig im Zölibat leben und dafür, in extremen Fällen, Frauen verantwortlich machen. Ihre Erfahrungen tauschen Incels in Internetforen aus. Soziologe Andreas Kemper.
Ähnliche Gruppen gibt es auch in Deutschland, die sind aber relativ harmlos. Aber in den Vereinigten Staaten hat sich dann aus dieser Gruppe eine Bewegung entwickelt, die das Ganze biologisieren und sagen, wir als Beta-Männer kriegen keine Frau ab. Und dann entwickelt sich der Frauenhass.
Ich glaube, diese Aspekte sind halt hier wirklich sehr zentral. Diese Entmenschlichung, diese männliche Dominanzvorstellung, die so weit ins Extreme gesteigert wird, dass dadurch die Legitimation abgeleitet wird, an einzelnen Frauen Exempel zu statuieren für das Nichtentsprechen von diesen normativen Bildern, die in dieser Vorstellung vertreten werden.
Meint Judith Götz. Die Genderforscherin warnt zwar davor, die Täter von Christchurch, Toronto oder Halle über einen Kamm zu scheren und voreilige Analogien zu ziehen, doch was sie laut Götz verbindet, ist ein fanatisiertes ideologisches Weltbild und der gegenseitige Bezug aufeinander. Der Attentäter von Halle etwa filmte sich vergangenen Oktober bei seiner Tat selber. Er hörte in seinem Auto jenen frauenverachtenden Song, der sich direkt auf den Toronto-Attentäter bezieht. Sexuelle Gewalt gegen Frauen wird im Liedtext verherrlicht und verknüpft mit Terrorfantasien. Kurz darauf versucht der Attentäter von Halle, eine Synagoge zu stürmen und scheitert an der massiven Eingangstür aus Holz. Der Anschlag löste in Deutschland eine intensive Debatte über den Judenhass der Rechten aus.
Antisemitismus sei allerdings oft mit Antifeminismus gepaart, sagt Annetta Kahane. Die Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung ist Jüdin und engagiert sich seit Jahrzehnten gegen Rechtsextremismus.
In der Literatur gibt es viele Beispiele, auch sehr früh ist es analysiert worden, dass es gerade in den stereotypen Auffassungen gegenüber Juden und speziell Jüdinnen etwas gibt, was ganz besonders bedrohlich erscheint.
Annetta Kahane sitzt mit ihrem Mops Lili in ihrer Wohnung. Die 66-Jährige erhält seit Jahren Drohungen. Sie zieht ihr Handy hervor.
Hier ist zum Beispiel eins.
Kahane beginnt vorzulesen. Was folgt, ist eine Auflistung geschmackloser primitiver Beschimpfungen, mit denen Kahane als Frau und als Jüdin bedroht wird.
Es gibt keine vernünftige Todesliste, wo ich nicht auch mit erscheine irgendwie. Und das hat die Polizei, die verschiedenen Teilen der Polizei nie interessiert. Also die Bedrohungslage, ähnlich wie bei Halle, wurde als, es gibt keine akute Gefahrenlage bezeichnet. Ich weiß nicht, was passieren muss, um eine akute Gefahrenlage zu sehen. Weil wir hatten in der Stiftung alle möglichen Sachen, Bombendrohung und seltsame Briefe mit Pulver drin und auch Besuche von irgendwelchen Nazis.
Hinzu kommen sogenannte Sharepics, also miteinander geteilte Bilder oder Fotos im Internet. Sie werden an möglichst viele EmpfängerInnen weitergeleitet, um breite Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Da gibt es auch noch die satanische Jüdin. Das war eine Zeit lang sehr präsent. Da kamen dann so Fotomontagen mit meinem Gesicht und mit Schlangenhaupt und Flammen und mit so ganz widerlichen, blutigen Händen.
Doch vorher stammt die kontinuierliche Abwertung und Bedrohung von Frauen im rechten Spektrum. Die Wiener Politikwissenschaftlerin Judith Götz differenziert zwischen Sexismus, Misogynie und Antifeminismus. Besonders letzterer lasse sich bis weit in die Mitte der Gesellschaft zurückverfolgen. Götz führt das darauf zurück,
dass bestimmte Vorstellungen, die die Grundlage für den Antifeminismus und Sexismus bilden, in der Gesellschaft so tief verankert sind und so normalisiert sind, dass sie per se nicht als problematisch wahrgenommen werden. Und diese Basis mündet dann sozusagen in der zugespitzten Form in diesem Frauenhass, in diesem mörderischen Antifeminismus, den wir von den rechtsterroristischen Attentaten kennen.
Diese Überzeugung ist nicht nur bei gewaltbereiten Rechtsextremisten zu finden, sondern ist auch eine politische Entscheidung, wie es die Politologin Judith Götz definiert. Darüber hat sie gemeinsam mit zwei Co-Autorinnen ein Buch geschrieben. Demnach handele es sich beim Antifeminismus um eine Gegenreaktion auf gleichgeschlechtliche oder feministische Forderungen. Etwa das Ringen um mehr Gleichstellung, um Quoten, um Reproduktionsrechte, sexuelle Identitäten und gesellschaftliche Vielfalt. Für die Bundesrepublik wird diese These durch eine Studie des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2017 untermauert.
Es lassen sich erstmals betont maskulinische Strömungen identifizieren und quantifizieren. In der männlichen Bevölkerung hat der weitere Kreis fest Überzeugter einen Anteil von 5,3%. Diese Männer haben die extreme, durch nichts zu erschütternde Einstellung, dass Gleichstellungspolitik nur ein anderer Name für Frauenförderung und Männerdiskriminierung sei.
Diese Weltanschauung findet laut der Studie bildungsschichtübergreifend Anhänger, vor allem bei den 40- bis 60-Jährigen. Ulle Schaufs, Frauen- und querpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, spricht von einer Gegenbewegung. Feministische Themen bekommen inzwischen sehr viel mehr Aufmerksamkeit als noch vor einigen Jahren. Aber sie polarisieren auch, meint Schaufs.
Das ganze Thema MeToo, auch die ganzen gewalttätigen Übergriffe, sexualisierten Übergriffe auf Frauen sind viel mehr Thema in unserer Gesellschaft geworden. Und bei Forderungen für mehr Gleichberechtigung kommt Antifeminismus natürlich wieder stärker zum Vorschein.
Er artikuliert sich unter anderem in der Arbeit von einschlägigen Verbänden, Initiativen und Blogs. Ein Beispiel: die Bundesvereinigung Liberale Männer. Sie betreibt eine eigene Facebook-Seite. Dort erschien vor wenigen Tagen ein Eintrag, der die Genderforschung als Hassideologie diffamiert. Der Internetauftritt ist in den türkis-magenta-gelben Farben der FDP gehalten. Doch Daniel Föst, familienpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, zieht eine scharfe Trennlinie zum Verein.
Zur FDP gibt es keine Verbindung, es gibt keine organisatorische Überlagerung. Wir teilen keine Inhalte. Dezidiert, nach dem, was ich da gelesen habe, lehnen wir viel von dem, was da geschrieben steht, auch ab. Der Begriff liberal, der ist nicht geschützt. Da ist kein Platz mit dieser Ideologie innerhalb der FDP.
Die neue Power im Feminismus sei hochwillkommen, betont Föst. Seine Partei wolle Ungerechtigkeiten etwa bei der Bezahlung oder im Scheidungsrecht ausräumen. Allerdings fügt der FDP-Politiker hinzu, zweifle er schon daran.
Ob der große Aufwand, den wir in die Genderforschung stecken, auch wirklich notwendig ist. Aber wir haben eine Freiheit der Forschung und das ist auch richtig und wichtig so.
Die AfD greift das Thema in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 auf und spricht von einer, Zitat, verfassungsfeindlichen Gender-Ideologie, die die klassische Familie abschaffen wolle. Sie widerspreche im Übrigen den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Biologie. Daraus folgend lehnt die AfD wesentliche gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahre ab, allen voran die Ehe für alle. Nicole Höchst, familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Bundestag, nimmt noch einen anderen Aspekt in den Blick: den Streit um die Quote.
Der neue Feminismus ist für uns ein sogenannter Feminismus. Ich weiß gar nicht, wie man den gut bezeichnen kann. Jedenfalls ist das eine Zumutung für Frauen, die tatsächlich an Gleichberechtigung und an Chancengleichheit glauben.
Quotenregeln lehnt die AfD ab. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann sei durch das Grundgesetz gewährleistet, so die Partei. Mit dieser Interpretation werde der Antifeminismus ins Gegenteil verkehrt, erklärt der Rechtsextremismus-Experte Andreas Kemper.
Und zwar tritt der Antifeminismus heute in erster Linie als Opferposition auf. Das heißt, es wird gesagt, vielleicht war das mal sinnvoll, Feminismus, aber heute wird das komplett übertrieben. Heute ist der Mann unterdrückt oder die traditionelle Familie von Vater, Mutter, Kind wird unterdrückt?
Das würde ich sagen, ist ein Grund, warum aktuell rechte, rechtsextreme Gruppierungen, Parteien etc. auch so stark auf das Antifeminismus-Thema setzen.
Ergänzt Politikwissenschaftlerin Judith Götz.
Weil sie da einfach wissen, damit kann man auch Emotionen erzielen und letztlich geht es ihnen ja um sozusagen die Wiederherstellung von dem, was sie als normale, unter Anführungszeichen, Gesellschaftsordnung verstehen.
Ihre Partei sei jedoch keinesfalls antifeministisch, sondern wertkonservativ, erklärt AfD-Politikerin Nicole Höchst und schlägt inhaltlich die Brücke zur Migrationspolitik.
Die zuwandernde Gesellschaft, die bringt ein Steinzeitpatriarchat mit.
Das habe sich in Deutschland bereits eingenistet. So formuliert Höchst.
Heute höre ich immer wieder, dass junge Frauen oder auch meines Alters sich überlegen, ob sie abends noch vor die Tür gehen können und wie sie von A nach B kommen, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Das sind ganz schlimme Entwicklungen und denen gehört geschlossen als Gesellschaft entgegengetreten. Und zwar egal, ob von rechts oder von links.
Der Soziologe Andreas Kemper, der die AfD seit Jahren beobachtet, spricht in diesem Zusammenhang von einem sogenannten Femo-Nationalismus, den die Partei anwende.
Also eine Form von Feminismus, wo es gar nicht letztlich um Frauenrechte geht, sondern wo es um Nationalismus geht, das gibt es eigentlich schon seit Ewigkeiten. Nach der Sklavenbefreiung in den USA gab es sehr viele Anschuldigungen gegenüber Schwarzen als Vergewaltiger.
Heute werde diese Anschuldigung auf Muslime übertragen. Sie erfülle noch dazu einen weiteren Zweck, meint Genderforscherin Judith Götz.
Wenn es um den demografischen Wandel geht, wo Feministinnen zugeschrieben wird, dass sie schuld dran seien, dass es zu wenig Geburten geben würde von Angehörigen der Dominanzgesellschaft und dass deswegen jetzt zugewanderte Menschen ins Land kommen müssten, dann ist es eben einfacher, das über das Gender-Thema zu spielen, anstatt offen beispielsweise eine organische Volksgemeinschaft einzufordern.
Ganz grundsätzlich diene der Antifeminismus aber noch aus taktischen Gründen als Deckmantel für rechte Ideologien, von neuen Rechten bis Rechtsextremismus, ergänzt Götz.
Weil Antifeminismus auch so weit verbreitet in weiten Teilen der Gesellschaft ist, dass es den Rechten hier gelingt, auch ein Stück weit aus dem rechten, rechtsextremen Eck rauszukommen und zu sagen, na seht, ganz viele finden, der Feminismus geht zu weit. Und dementsprechend kann Antifeminismus auch eine gewisse Scharnierfunktion oder Brückenfunktion erfüllen, wo ganz viele unterschiedliche Akteure und Akteurinnen zusammenkommen.
Gegenstrategien hierzu würden immer wichtiger, sagt die Wiener Politologin Judith Götz. Das ist aus ihrer Sicht auch für die Opfer rechtsextremer Gewalt immens wichtig.
Dass nicht übersehen wird, dass diese Frauen, die aktuell vom NSU 2.0 diese Drohmails erhalten haben, dass es ganz wichtig ist, denen auch solidarische, empathische Botschaften zu schicken.
Und damit eine Strategie von Rechtsextremisten zu durchkreuzen. Nämlich den Versuch, die Empfängerinnen persönlich und individuell zu treffen.
Die Hassbotschaften richten sich zwar an einzelne Frauen, aber, so betont die Wissenschaftlerin, im Kern würden demokratische Werte wie Pluralismus und Vielfalt bedroht.
Und so müssen diese Angriffe auch als ein gesamtgesellschaftliches Problem einfach verstanden werden und auch gesamtgesellschaftlich beantwortet werden. Und das bedeutet, Männern auch alternative Identifikationsmodelle anzubieten, anstatt diesen immer starken, harten Typ, der nie lernt, mit Zurückweisungen und Kränkungen umzugehen.
Es geht hier, sagt Götz, um die Bewahrung einer freien, liberalen Gesellschaft.
Das war der Hintergrund. Gewalt, Drohungen, politische Ablehnung. Feminismus als Feindbild. Eine Sendung von Barbara Schmidt-Matern. Redaktion Christoph Schäfer.